Ja, Herr Geheb, wollen wir nun die zweite Frage?
Ja.
Vielleicht mal bedenken.
Und da war es zunächst eine äußerliche Überlegung, als wir gleich das spätere, das sogenannte Goethehaus existierte ja schon als kleines Hotel.
Ja.
Aber wir gingen doch gleich daran, 5 oder 6 neue Häuser zu bauen. Also ein Wohnhaus für den Monteur Wettstein, dann ein Haus fürs Elektrizitätswerk.
Das eigentlich Sie hatten ein Elektrizitätswerk, ein eigenes?
Ja. Und wenn es erschien uns unpraktisch, aus der Nähe aus irgendeinem Elektrizitätswerk Strom zu beziehen.
Ja.
Und gleich diese
Herderhaus, Fichte, Schiller, Humboldt, Platon, Bach, Pestalozzi.
Auch noch nicht. Diese Häuser gleich noch zu bauen. Das Platonhaus kam erst eine ganze Reihe von Jahren später. Das Pestalozzi-Haus wurde von einem gewissen Mitarbeiter, Historiker, Dr. Hermann Ohr, gegründet. Seine Witwe lebt noch in der Schweiz und er war Deutscher. Mhm. Der hat einfach sich ziemlich nah bei uns angebaut. Also das Haus, das später den Namen Pestalozzi-Haus bekam.
Ja.
Und er schied aus, ging irgendwie ins Ausland, ich weiß nicht mehr wohin, aber in Deutschland eine Arbeit gefunden hat. Er ist auch hinsichtlich früh gestorben. Kurz, das Haus ging in unsere Hände über und wurde Drohtehaus genannt. Im Laufe der Kriegsjahre des Ersten Weltkrieges kam eines Tages eine junge Witwe, die später ihren Mädchennamen wieder angenommen hat, Frau von Keller, zu uns um ihre beiden Kinder, Ellen, die später Frau Dr. Scharmer und Franz, die als Bankbeamter seit Jahrzehnten in Mexiko lebt, zu uns zu bringen. Also sie waren noch Kinder, 14, 15 Jahre, so etwas. Und sie war so jung verwitwet, hat das Lehrerin-Examen hinter uns, war an einer kleinen Privatschule in der Gartenstadt Hellerau bei Dresden angestellt und wollte also diese ihre beiden Kinder mitbringen. Und ein Art Pflegekind, nämlich die einzige Tochter des Malers Titus, der früher in nationalistischen Kreisen besonders eine große Rolle gespielt hat. Der auch noch zunächst ein großer Verehrer Hitlers wurde, als nationalistischer Begeisterung. Und später ja sehr enttäuscht war. Der hatte eine außerordentlich reizvolle, begabte junge Tochter. Sie wird 17 Jahre alt geworden sein, die in dem Kreis von Ellen Teichmüller, so hieß Ellen Scharmer als Mädchen, und den damaligen ältesten Kameraden eine große Rolle spielte. Sie musste aus irgendeinem formalen Grunde, wegen ihrer späteren Berufsbildung, einige Monate in Berlin zubringen. Und holte sich da eine schwere Grippeinfektion im Stau. Sie war also im Sommer, hatte sie uns verlassen und sollte im Spätherbst oder Winter zu uns zurückkehren. Und das war für die junge Odenwaldschule das erste erschütternde, schmerzvolle persönliche Erlebnis. Ein so unendlicher Schmerz wurde von der ganzen Gemeinschaft empfunden, sodass man ein Haus nach ihr nannte, das Todehaus. Die neben Frau von Keller war eine Gertrud Prellwitz, die naheste Freundin des Titushauses. Titus war verwitwet Und Frau Kollwitz hatte sozusagen die Obhut über die beiden Kinder von Fiedels übernommen. Die Brote und den Bruder, der noch lebt, wie heißt er doch, der irgendwo eine Jugendherberge leitet. Ja, vor einigen Jahren mal wieder da oben beim
Schulhof getaucht. Ja, ja. Auch sein Sohn war Schüler bei uns.
Und also so kam es, dass Frau, die Frau von Keller, die tote Fiedels mitbrachte als drittes Kind neben ihrem Kindern. Ja, ich wollte noch etwas anderes erwähnen. Gertrud Brellwitz hat sich dann bewogen gefühlt, der Tote, die sie wie ihr eigenes Kind liebte, ein Denkmal zu setzen, der Tote Fiedels, in dem sogenannten Todebuch.
Ja.
Das in der ganzen Welt rasch verbreitet wurde. Ich weiß, dass sogar in Holland die Krankenschwestern in Examen nach diesem Buch gefragt wurden. Das so wichtig hielt man es. In manchen Kreisen wurde es als ein pädagogisches Ereignis empfunden. Die großen Kameraden, die so innig verbunden mit der Tode waren, hatten Wut und Entrüstung für dieses abscheuliche Buch, in dem die sehr herbe, strenge, in gewissem Sinne geistig einfache Tote Fiedels ins Sentimentale gezogen waren. Auch eine Frau, die Frau von Keller, die darin eine große Rolle spielte, als phrasenhaft empfundenen Ausdrücken, als diese hohe, diese wunderbare, eindrucksvolle Erscheinung, diese hohe Frau geschildert wurden. Ich hier dargestellt wurde als ein Mann, der hauptsächlich mit seinen zahmen Rehen lebte. Also kurz, man fand, das Buch war von Trude
Brellwitz
sicher sehr gut gemeint und ehrlich geschrieben. Und sie hat es aufgrund ihrer wiederholten Besuche in der Odenwaldschule geschrieben. Aber man empfand es als Karikatur. Und es bedurfte vieler Überredungskunst meinerseits, um die großen Kameraden daran zu hindern, dass sie öffentlich in Zeitungen gegen dieses abscheuliche Buch protestieren. Also es hat trotz alledem eine hohe Auflage erlebt. Gertrud Brellwitz hat im Anschluss daran dann noch einige Bücher veröffentlicht, die auch so allgemeinpädagogischen Inhalts
haben.
Ich besinne mich im Augenblick nicht dazu.
Ich kenne sie auch nicht. Ich kenne wohl das.
Begabte Frau, sie hat ungefähr zu gleicher Zeit, als ich in Berlin studierte, auch dort Theologie studiert. Sie war die erste theologisch gebildete Frau, die mir begegnet ist. Und sie ist auch schon lange tot.
Das freut uns an sich sehr. Ich habe das Trude-Buch auch vor einiger Zeit gelesen. Ich habe so empfunden wie die Kameraden, wie sie erzählen, doch etwas sentimental eigentlich. Nun wusste ich gar nicht, ob das die Kameraden damals als großartig empfunden hatten. Es freut mich eigentlich, dass die Kameraden damals auch sehr ruhig und besonnen ihr eigenes Dasein und das Leben in der Odenwaldschule empfunden haben.
Holger ist der Sohn von Holger.
Er hatte die Jugendherberge in Heppenheim. Ist er jetzt nicht mehr. Der Sohn, also der Enkel nun wiederum von den ihm bekannten Fiedels, der war bei uns in der Werkstudienschule. Ist jetzt im Augenblick in der Ingenieurschule in Darmstadt. Wo der Vater ist, weiß ich gar nicht mehr. Der hat sich von der Frau getrennt. Die Frau ist noch in Heppenheim. Aber wo der Vater ist, weiß ich nicht mehr. Aber er ist im Jugendherbergswerk noch tätig.
Fiedels ist natürlich von einem tot.
Ja, der Vater von dem Bekannten. Das war das Trudehaus. Und das Goethehaus stand.
Ja.
Die Häuser, die Namen.
Und nach einer Reihe von Jahren war irgendeine Pestalozzi-Gedenkfeier. Auch wir in der Umweltschule veranstaltet. Ich glaube, der leider zu früh verstorbene Mitarbeiter Albert Sven.
Ja, dessen Namen hatte ich gelesen, ja.
Der war Schweizer und hielt die Gedenkrede. Und bei dieser Gelegenheit wurde das
Trudehaus
von mir umgetauft, in Pestalozzi-Haus.
Schön.
Nun also zu der Benennung der Häuser. Zunächst spielte dann äußerliche Gesichtspunkte mit, da wir gleich so eine ganze Reihe von Häusern anfingen zu bauen, ist in gleicher Zeit entstanden, sagte ich mir, man wird doch von den Häusern sprechen, man wird sie irgendwie nummerieren oder benennen.
Ja,
und die Gefahr besteht, dass sie irgendwelche dumme Bezeichnungen einreichen und nachher nicht mehr zu entfernen sind.
Bismarckhaus, ja.
Also habe ich mir überlegt, wie wäre es, wenn man sie nach Persönlichkeiten bezeichnet, die für uns besonders wertvoll sind.
Ja.
Nun, da ich nun die Schaffung einer Stätte, ab der Kinder ohne bürokratischen Zwang, ohne dass durch Pädagogen ihr kindliches Leben verdorben wird, frei und unbeschwert und gesund und glücklich aufwachsen sollten, sich zu Menschen im Sinne Goethes, in der Schweiz hat man gesagt, im Sinne Pestalozzis entwickeln. Goethe und Pestalozzi waren ja im Punkt der Menschenbildung ganz einig, so sehr verschiedene Persönlichkeiten dieser Zeit belassen sind, auch waren. Also, ich hatte das als meine Lebensaufgabe immer empfunden, Menschenbildung im Sinne Goethes oder Pestalozzis. Da war es mir gemein empfinden, noch so zu bedenken, dass ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, die wirklich ganz von der Atmosphäre Goethes erfüllt war. Und mir infolgedessen auch Schiller und der ältere Freund Goethes Herder und der immerhin verhältnismäßig unbekannt gebliebene Wilhelm von Humboldt sehr nah und vertraut war seit meiner Kindheit. Die gehörten für mich zusammen. Hertha hatte für mich noch die besondere Note, dass er den Blick über die nationalen Grenzen hinaus auf die ganze Menschheit richtete, wie das ja auch Pestalozzi getan hatte.
Ja.
Also ich empfand diese Persönlichkeiten als die Basis unserer Menschenbildung. Apropos, in der kleinen Broschüre des Landerziehungsheims von Dr. Robert Drill sah ich kürzlich auf einer der letzten Seiten, dass er wohl auch aufgrund von Unterhaltungen mit mir angegeben hat. Er äußert sich dazu, warum ich gerade diese fünf ausgewählt habe. Ich habe mich auch schon manchmal gefragt, warum ich nicht den großen Kant genommen habe, statt den immerhin wachsrüstig etwas zweifelhaften Fichte. Das ist ja nicht meine Goethe vertraut. Eine Erklärung an, aber da müssen Missverständnisse vorkommen sein oder Ungenauigkeiten. Ich hätte sie einfach als Vertreter des ethischen Idealismus, wie er sie in Deutschland entwickelt hatte, bezeichnet. Aber das ist für mich ein relativ nebentätiger Gesichtspunkt. Ja. Jedenfalls ist das, was er da sagt auf dieser Seite, nicht maßgebend. Ist nicht gut formuliert.
Ja.
Schließlich kurz so formulieren, sie bilden die Basis unserer Auffassung der Menschenbildung. Und wobei allerdings vielleicht betont werden sollte, dass Wilhelm von Humboldt bei uns besonders gefeiert wurde. Das ist auch kein Zufall war, dass wir gerade das Haus, in dem meine Frau und ich wohnten, Humboldthaus nannten. Es sind zwei große Unbekannte unter den Hunderten von Persönlichkeiten, die meine menschliche geistige Entwicklung beeinflusst haben. Gewesen der große Ketzer Christoph Schrempf, der mein verständnisvollster und treuester Freund, war 60 Jahre hindurch gewesen ist. Er war 10 Jahre älter als ich, bis vor einigen Jahren in hohem Alter in Stuttgart gestorben. Ein echter Schwabe mit all seinen Tiefen und Schwierigkeiten. Und der andere große Unbekannte, Wilhelm von Humboldt. Also von dem man höchstens in der Öffentlichkeit wusste, dass er der Intimus von Schiller war. Er schien mir immer bedeutsam dadurch, dass er, wie ihn auch das Leben herum war, Sie wissen, er ist Diplomat geworden, Politiker. Er war erster preußischer Kultusminister. Stets hielt er fest an dem Ideal, ein großer, reiner Mensch zu bleiben. Es ist vielleicht nicht ohne Interesse, von ihm persönlich was zu erwähnen. Er hatte mit 22 Jahren ein Buch veröffentlicht, geschrieben, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen. Worin er den Standpunkt vertrat, dass die staatliche Behörde, die Regierung, nur Leben und Eigentum der Untertanen zu schützen haben. Auf kulturellem Gebiet aber soll völlige Freiheit der Entwicklung herrschen. Das Buch durfte in Preußen nicht erscheinen. Die Zensur ließ es nicht zu. Es erschien, also er ist 1767 geboren, Humboldt, und es erschien, als er 22 Jahre alt war. Und es erschien sehr bald in England in englischer Übersetzung. Es war das Verdienst des Berliner Stadtschulrats Eduard Kauer, um die Mitte des 19. Jahrhunderts endlich das deutsche Original herauszukriegen, zu veröffentlichen.
Das wusste ich gar nicht. Ja.
Und zwar erschien es in der billigen Ausgabe von Philipp Reclam. Und war also auf diese Weise leicht zugänglich. Ja. Ich halte es für so bedeutend, noch auf vielleicht Jahrhunderte hinaus, dass ich sehr bedauere, dass es sozusagen aus dem Buchhandel verschwunden ist. Und ich gehe seit langem mit der Absicht um, zu versuchen, ob ich den Verlag Philipp Reclam dazu bringe. Seit einigen Jahren dieses Buch wieder erscheinen zu lassen. Es gibt noch, ist natürlich unter den gesammelten Werken von Humboldt aus der Akademie der Wissenschaften Berlin, die stehen alle hier, ist es natürlich
enthalten.
Und es gibt auch wohl sonst noch ein besonderer, teurer Ausgaben, aber es sollte im Laufe der Jahre populär werden, bekannter werden. Ja, also dann legte Humboldt sein juristisches Staatsexamen ab und dass sein Vater, sie hatten ja zwei Söhne, der Junge war der berühmte Naturforscher,
ja,
Alexander von Humboldt, ja, den man im Familienkreis Kies titulierte. Mhm. Da sein Vater mit König Friedrich Wilhelm III. Enge befreundet war, hätte Humboldt die glänzendste Karriere als Staatsmann vor sich gehabt. Was tat er stattdessen? Er heiratete seine Geliebte Lee, Caroline von Dachau-Röden,
ja,
und zog sich mit ihr auf eine ihrer Güter nach Thüringen zurück, brachte ihr energisch Griechisch bei und sie schwelgten in der Kultur des alten Hellas. Sie schwelgten im Homer und Platon. Er widmet sich mit besonderer Vorliebe Pindar, den total recht schwierigen Pindar, seine Übersetzung, Pindar, aus dem diese Maxime stammt, die ich so oft meinem Sohn zugerufen habe, General Heus S.C., werde, der du bist.
Ja,
da lebten sie und freuten sich ihres Lebens. Die Familie wurde auch ziemlich kinderreich. Da bekam Wilhelm einen etwas entrüsteten Brief seines Freundes Georg Forster, dessen Name ihn ja aus der Französischen Revolution bekannt sein wird, wo Forster ihm Vorwürfe machte, dass er sich so egoistisch in sein Privatleben zurückgezogen habe. Also er war bereits aus dem Staatsdienst ausgetreten, bevor er ihn richtig angetreten hatte, mit 23 Jahren. Ja. Ein Mensch muss seinem Vaterland dienen, muss als Große und Ganze wirken. Und darauf antwortete ihm Humboldt in einem Brief: Jeder Mensch muss in das Große und Ganze wirken. Nur was dies Große und Ganze genannt wird, das, die Tinte ist so blass geworden, das Buch ist glaube ich schon 40 Jahre alt, oder 50. Darin, was das Große und Ganze genannt wird, darin liegt meinem Gefühl nach so viel Täuschung. Mir heißt in das Große und Ganze wirken, auf den Charakter der Menschheit wirken. Und darauf wirkt jeder, sobald auf sich und bloß auf sich wirkt. Nun kommt ein Wort, das ich hundertmal meinen reiferen Schülern zugerufen habe. Der wahren Moral, erstes Gesetz, bilde dich selbst. Und nur ihr zweites, wirke auf andere durch das, was du bist. Und dann heißt es an einer späteren Stelle des Briefes: Man sei nur groß und viel, so werden die Menschen es sehen und nützen. Also, es war doch Preußen vollständig vernichtet durch Napoleon Bonaparte in der Schlacht bei Jena. Beriet sich König Friedrich Wilhelm III. Mit Freiherrn von Stein und Fichte und verschiedenen anderen, wie man Preußen wieder aufbauen könnte. Denn man kam zu dem Schluss, durch eine völlig andere, grundlegende Erziehung. Und das ganze Schulwesen müssen neu aufgebaut werden. Wer kann das machen? Selbstverständlich Wilhelm von Humboldt. Das ist der richtige Mann dafür. Man winkte ihm, kam und wurde der erste preußische Kultusminister. Als man zu sehr heiklen, schwierigen Verhandlungen mit dem Heiligen Stuhl im Vatikan einen preußischen Gesandten brauchte, und wer kann das wohl am besten machen, am geschicktesten, wenn man von Humboldt. Oder als man in England einen wichtigen Gesandtenposten zu setzen hatte, man schickte Wilhelm von Humboldt hin. In Rom hat er ja viele Jahre gelebt Und manchmal behauptet man, könne überhaupt nur in Rom wirklicher Mensch sein. Sein ältester Sohn ist ja auch in Rom begraben. Dann auf den Wiener Kongress, auf den Talleyrand und
Metternich
eine große Rolle spielten, war der Wilhelm von Humboldt der von den Diplomaten gefürchtetste Kollege. Warum gefürchtet? Er blieb immer der saure, aufrichtige, wahre Mensch. Er macht die Verlogenheit der Diplomaten nicht mit. Und deshalb fürchten sie ihn. Man hat ihn deshalb auch nie einen besonders großen Staatsmann genannt. Er war nicht dazu geeignet. Dazu war Metternich und Talleyrand viel geeignet. Also, neben Badenberg, ich habe zum Beispiel die sogenannten Sonntagandachten, es waren meistens Sonntagmorgenandachten, zum großen Teil den Zweck gewidmet, die ganze Odenwaldschule, sowohl meine Mitarbeiter wie die reifen Kameraden, in die Persönlichkeiten und das Werk dieser Persönlichkeiten einzuführen. Also haben sie eine ganze Reihe von Humboldt-Andachten gehalten. Dann ist ihnen wohl schon bekannt, dass durch die Schulgemeinde festgelegt war, möglichst jedes Jahr die Geburtstag von Goethe, Hertha, Fichte, Schiller und Wilhelm von Humboldt zu feiern. Möglichst, sage ich. Aber das erforderte eine Vorbereitung von vielen Wochen. Es gab große Kameraden, die zum Beispiel für diesen Festtag, es war von früh bis spät Festtag, alle Arbeit, alle Schularbeit, aller Unterricht fiel aus und jeder Mensch vom kleinsten Baby bis zum ältesten Erwachsenen trug einen Blumenkranz auf den Kopf den ganzen Tag. Und der Tag war nun ausgefüllt mit Konzerten und Theateraufführungen. Also zum Beispiel Humboldt gehörte zu den ersten deutschen Gelehrten, die Sanskrit lernten und mit der indischen Kultur vertraut waren. Da haben wir ein ziemlich bekanntes indisches Schauspiel aufgeführt in einem alten verwachsenen Steinbruch, da eine halbe Stunde von der Odenwaldschule entfernt. Das ist ein ganz bekanntes Stück, fällt mir jetzt nicht ein. Also, und Vorträge, also ein sogenannter richtiger Aktus, ich erinnere mich, dass die Ellen Teismüller, die Tochter von Frau von Teller, war es ein Vortrag über Schiller oder über Fichte gelegentlich gehalten hat. Also dazu gehörte wochenlange Vorbereitung. Und so wurden unsere Kameraden gelegentlich auch mit den Persönlichkeiten vertrauter, die in der Schule nicht behandelt werden pflegen, wie in Wilhelm von Humboldt und Hertha. Ich habe schon in meiner Studentenzeit mich eingehender mit Hertha befasst. Er hat mir immer besonders nahe gestanden. Ich muss denken, dass ich viele Jahre in Jena studiert habe und von Jena nach Weimar war es ein Kassensprung, dass ich sehr viel an diesen klassischen Städten, Goethe, Schillerhaus, Hertha, Kirche und so weiter, in Weimar, Walter, Tiefurt, und so weiter. Also das war mir alles so vertraut und ich suche das den Kindern auch so vertraut zu machen. Da wäre noch ein Wort speziell Fichte zu widmen, der ein besonderes Verdienst um uns hat. Er ist nämlich der geistliche Vater der Landerziehungsheime, was leider so wenig bekannt ist. Sehr berühmt, wenn auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr gerade viel gelesen, sind die Reden an die deutsche Nation von Johann Gottlieb Fichte. die im Winter 1807 auf 8, während die französischen Bataillone unter den Blinden vorbeimarschierten, in einem großen Saal unter den Blinden, wo ein ganz frei vor einem großen Publikum hielt. Es sind, wenn ich mich recht erinnere, 13 oder 14 ja. Reden. Ich glaube, jede Woche hinter mir eine solche Rede. Wenn Sie die 9., 10. und 11. dieser Reden gerade gelesen und kurz hätten und kurz darauf das Land der Zinsheim, Frau Binder, als das zweite das Lied gegründet hat, also am Anfang, in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts, besichtigt hätten, dann würden sie fast erschrocken sein, würden erstaunt haben, wie sklavisch Lied sich an den Wortlaut der physischen Rede gehalten habe. Dichte, der ja jahrelang in der Schweiz gelebt, auch seine Frau als Zürich mitgenommen hatte, persönlicher Schüler und Freund des Lotzis geworden war, legte einfach Mr. Lotzis Ideen dar und war bis in die kleinsten Einzelheiten und vertrat den Standpunkt angesichts des völligen fast der Vernichtung, der völligen Niederlage Preußens unter Napoleon, sein Aufbau nur dadurch möglich, dass man eine völlig neue Erziehung, ein neues Schulwesen schiefe. Und so, dass sämtliche Kinder in Heimen, in Internaten aufgezogen werden müssen. Da ja die Erwachsenen ihre Unfähigkeit bewiesen hätten durch ihre Niederlage im Krieg. Und nun schilderte er also haarklein, wie diese Heime eingerichtet sein müssen. Selbstverständlich kam da auch die pestalozzische Devise in Betracht. Kopf, Herz, Hand. Also Werkstätten, Schreinerei. In Binder war sogar eine Schuhmacherwerkstatt eingerichtet. Ich erinnere mich noch an amerikanische Knaben, die mit Begeisterung Schuhe machen lernten bei dem alten Meister. Und Lietz ist ja dadurch auch bahnbrechend in den Heimen Deutschland geworden, dass er so großen Wert auf praktische Arbeit, speziell Werkstattarbeit legte.
Aber ist bei Fichte nicht auch Kollokation an sich vorgesehen?
Ja, das wollte ich gerade noch erwähnen.
Da hört doch die sklavische Nachahmung auf nachher.
Noch in einem anderen Zusammenhang.
Ja.
Also, Ihnen würde, wenn Sie da durch Herr Binder gegangen wären, würde Ihnen aufgefallen sein, dass Sie da genau das verwirklicht finden, was Fichte gefordert hatte. Lies und ich haben uns in einem religionsphilosophischen Seminar unter Professor Litzius in Leipzig, Richard Adalbert Litzius, seinem Sohn, war auch ein weniger bekannter Pädagoge, anderer Art geworden, kennengelernt. Damals hat Litzius die verschiedenen großen Philosophen an uns verteilt und jeder von uns hatte ein Referat zu halten. Ich hatte über Hegel, ich war damals vorübergehend jahrelang Hegelianer, während ich später Spinoza viel näher gekommen bin. Lietz hatte Fichte übernommen und wir befreundeten uns da und vertieften uns gemeinsam in die Fichte-Philosophie, nicht nur in seinen abstrakten Idealismus, sondern auch in seine Pädagogik. Und natürlich in die Reden an deutschen Nationen. So dass, und sagten nun zueinander, die Welt der Erwachsenen scheint uns heute nicht weniger verdorben zu sein als zu Fichtes Zeiten. Sie wissen, Fichtes Aufruf war vollständig erfolglos verklungen. Nicht ein einziges Heim ist infolge dieser Reden von dieser 13. bis den Reden von Fichte gegründet worden. So ältere deutsche Erziehungsheime, etwa wie Schneppenthal, dass er noch auf die Philanthropisten zurückgeht, im 18. Jahrhundert. Die hatten gar keinen Zusammenhang mit Wichte. Hingegen, Nietzsche war ja, bevor er das erste Heim bei Ilsenburg im Harz eröffnete, ein Jahr Mitarbeiter von Dr. Cecil Ritti in der New School Abbotshome in England gewesen. Infolgedessen ging es dann durch die deutschen Zeitungen, als Leeds seine Heime angefangen hat zu gründen. Dr. Leeds hat englische Erziehungsmethoden in Deutschland eingeführt. Das ist wahrer Unsinn. Die Tatsache ist nämlich folgende. Dr. Cecil Ritti, ein eingefleischter Engländer, der diesen New School Abbotshome gegründet und Jahrzehnte hindurch geleitet hat, der ist in ziemlich hohem Alter gestorben, hatte in Göttingen studiert, hauptsächlich Chemie, Naturwissenschaften, aber auch Philosophie und Fichte. Also, woher hatte er seine Weisheit? Dass er auch in Abbotshome Werkstätten einrichtet und so weiter. Also, man kann sagen, Leeds hat die Verwirklichung von Fichte, von Fichtes Pädagogik zuerst in England kennengelernt. Und das hat noch einen so starken Eindruck auf ihn gemacht, aber schon als wir im Religionsphilosophischen Seminar in Jena zusammen waren, waren wir schon entschlossen, ein Heim in dieser Weise zu gründen. Und nun komme ich auf das Problem der Kodikation zurück. Mit größter Emphase, mit größter Schärfe fordert Fichte in einer dieser Reden auch die Kodikation als eine Selbstverständlichkeit, dass es gar keiner weiteren Begründung bedürfe, dass den Mädchen die selbe Erziehung zuteil werden müssen wie den Knaben, dass sie zusammen erzogen werden müssen. Darüber haben Cecil Ritti, ob nun aus Versehen oder mit Absicht, hinweggelesen.
Ja, ja. Ach, bei dem war nur, in Abbotshome war nur
Abbotshome war ein so fanatischer Weiberfeind. Wenn man von Frauen und Mädchen sprach, und weibliche Erziehung, spuckt er aus,
so
Widerwillen. Nie würde ein weibliches Wesen in seinem Heim dulden, nicht mal in der Küche. Und Dr. Leeds war fast ebenso schlimm. Ja. Jedenfalls wurde er mir jedes Mal grob, wenn ich ihm sage, lass uns doch versuchsweise auch mal Schwestern unserer Jungs aufnehmen. Ich war doch jetzt jahrelang sein Mitarbeiter in Hauptwinter. Ich habe ihm das öfters vorgeschlagen. Er antwortet mir immer, sei mir still von Weibern, wenn man ihnen mehr zugesteht als Strümpfe stricken und Kartoffelschälen, sind sie mir vom Übel. Sie wissen wohl, dass er sich später, ich müsste sozusagen aus Versehen noch verheiratet und auch noch Kinder gehabt hat, Söhne. Aber das war seine grundsätzliche Einstellung.
Auch obwohl er Fichte gelesen hatte, ne?
Ja.
Ja.